Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Birgit Marschall, Korrespondentin für die Rheinische Post im Hauptstadtbüro hier in Berlin. Willkommen im Studio.
Hallo.
Wir sortieren die Themen und Nachrichten dieses Tages. Erste Nachricht kommt aus Schweden. Greta Thunberg geht wieder zur Schule. Schön, oder?
Ja, also ich frage mich aber bei dem Mädchen, was will die überhaupt noch lernen? Die wirkt so irre schlau.
Also sie hat auf jeden Fall zu dem Foto, das sie gepostet hat, schön mit Schulranzen und man sieht so, wie sie ihr Fahrrad in der Hand hält. Es fühle sich großartig an, endlich wieder in der Schule zu sein. Frage ist aber, wer kümmert sich jetzt um den Klimawandel?
Naja, das wird sie trotzdem weitermachen, so wie wir sie kennen. Und es gibt ja inzwischen noch viele andere Aktivistinnen, die neulich auch bei Angela Merkel waren, die auch schon ziemlich berühmt sind, einen großen Namen haben. Also das ist ja jetzt eine weltweite Bewegung.
Die Großkrise namens Corona hat sich ja auch nach vorne geschoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch der Hintergrund ist, dass Greta sagt, ich gehe mal wieder zur Schule. Aber wahrscheinlich war das ja ungewollt die größte Klimaschutzmaßnahme seit Jahren. Ne? Und über diesen Einbruch der Wirtschaft sprechen wir gleich. Schönen guten Tag. Großkrise Corona. Heute ist es amtlich, wie sehr die Pandemie die Wirtschaft auf den Boden drückt. -9,7%. So sehr ist die Wirtschaft geschrumpft im April, im Mai und im Juni, also in der Hochphase der Pandemie hierzulande. Birgit Marschall ist mein Gastkorrespondentin der Rheinischen Post mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspolitik. Frau Marschall, der Einbruch, der fällt jetzt so ein kleines bisschen schwächer aus als vorher noch befürchtet. Da stand die 10,1 im Raum. Ist das jetzt ein kleiner Lichtblick oder ist das nur kleine Mathematik?
Das ist nur kleine Mathematik, weil 0,4 Prozentpunkte Unterschied, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Also 9,7% sind eigentlich auch 10% minus. Das ist natürlich der größte Einbruch der Nachkriegszeit, also eigentlich der Rechnung seit 1970, aber wir wissen auch der Nachkriegszeit.
Und 1970 hat man angefangen, das statistisch in Quartalen zu berechnen.
Genau, und wir haben es halt hier mit einer Krise zu tun, die umfassend ist. Wir haben ja eine Schließung von Läden und Geschäften im Inland gehabt. Wir haben aber auch im Ausland eben den Zusammenbruch von Lieferketten und daher sind auch die deutschen Exporte eben extrem eingebrochen. Und jetzt gucken wir aber schon auf das dritte Quartal und hoffen, dass wir so eine Art Rebound hinbekommen. Das sieht auch richtig danach aus, weil heute ist ja der sogenannte IFO Geschäftsklimaindex rausgekommen, der frische für August, und der zeigt nochmal wieder weiter nach oben. Also die Stimmung in den Unternehmen hat sich deutlich verbessert.
Das heißt also, irgendwann, wenn wir dann mal die Jahreskurve sehen, dann werden wir idealerweise so einen ganz radikalen Ausreißer nach unten sehen und dann springt es wieder nach oben.
Ja, da streiten sich so ein bisschen die Ökonomen, ob das jetzt einen V-förmigen Verlauf hat, also eben so, wie sie es gerade beschrieben haben, oder eher ein U, in dem man eben noch ein bisschen länger eine Talfahrt hat und dann erst wieder aufsteigt. Es gibt natürlich auch Pessimisten, die sagen, das wird vielleicht ein L, also ein Absturz und dann eine Stagnation. Aber jetzt zeichnet sich eigentlich eher wieder ab, dass es so eine Art V wird. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt im Herbst eigentlich weiter? Und als wir diese Prognosen gestellt haben mit dem V zum Beispiel, das ist 2 Monate her und da dachten wir alle, die Corona-Lockerungen bleiben. Jetzt sind wir aber wieder in der Infektionszeit, also in der Zeit, wo die Infektionszahlen relativ deutlich ansteigen. Und wir müssen uns überlegen, was wir jetzt wieder machen, um dieses Infektionsrisiko einzudämmen. Deswegen glaube ich, wird es doch wieder zu vereinzelten Schließungen kommen und das wird die Wirtschaftserholung hemmen.
Deswegen steht ja auch groß im Raum viele verschiedene Aussagen. Wir könnten uns das nicht leisten, einen zweiten Lockdown ökonomischer Art. Frage ist natürlich, ist denn sozusagen dieses wirtschaftliche Primat, das da im Raum steht, in dieser Phase jetzt das, was dann vor dem gesundheitlichen Primat steht?
Ja, also das ist eben genau die Frage, die sich Politiker permanent stellen. Und es ist natürlich ein bisschen absurd zu sagen, im März, wir stellen den Gesundheitsschutz ganz nach oben Und die wirtschaftliche Entwicklung muss dann nachstehen. Und im Herbst sagen wir es genau umgekehrt, die wirtschaftliche Entwicklung und der Gesundheitsschutz muss nachstehen. Also da muss es schon eine Konsistenz geben natürlich. Wir sind aber in den Monaten jetzt klüger geworden. Wir haben ja gesehen, wie die oder was die Infektionsrisiken sind oder wo sie sich eben, wo sie entstehen. Und sie entstehen eben bei großen Feiern, also bei, wenn viele Menschen zusammen sind. Das müssen wir eben versuchen, konsequenter zu unterbinden. Und jetzt haben wir am Donnerstag ja auch das Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel, wo es darum geht, einheitliche Regeln für ganz Deutschland zu finden. Und meiner Meinung nach dürfen die nicht bei so laschen Sachen sein, wie zum Beispiel in Berlin, wo 500 Menschen zusammen feiern dürfen. Meiner Meinung nach muss das deutlich beschränkt werden. Das wird natürlich eine Aufgabe der Polizei werden, das besser zu kontrollieren.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Zahlen schauen, und man kann das auch nochmal ergänzen, denn der Wirtschaftseinbruch hat ja auch direkte Folgen auch für die öffentliche Hand, für den Staat, für die öffentlichen Kassen. Da haben die Gesamtkassen im ersten Halbjahr über 50 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als eingenommen wurde. Jetzt dieser Wirtschaftseinbruch auch, also die fast minus 10%. Sind wir eigentlich, das frage ich mich manchmal, weil das sind so abstrakte Sachen, sind wir ärmer geworden durch Corona?
Ja, klar, weil wir haben ja weniger verdient. Also wenn die Wirtschaftsleistung insgesamt zurückgeht, dann sinkt die Leistung der gesamten Volkswirtschaft und entsprechend müssten auch die Einkommen sinken. Mhm. Nun hat aber der Staat sich verschuldet und hat den Menschen Geld gegeben, sodass die verfügbaren Einkommen der Menschen kaum gesunken sind. Also die sind nur um 0,5% gesunken. Hätte der Staat das nicht gemacht, wären sie um 6-7% gesunken. Daran würde man dann sehen, wie wir ärmer geworden sind.
Mhm. Also das heißt, deswegen frage ich auch, weil ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, denn es gibt natürlich viele, die jetzt ganz konkret so viele Einbußen hatten, Solo-Selbstständige dergleichen, dass das vielleicht nicht gilt. Aber insgesamt so als Gesellschaft habe ich den Eindruck, man spürt es nicht. Also es ist nicht so, dass wir wirklich merken, okay, das funktioniert nicht mehr, diese Dienstleistung gibt es nicht mehr, man kann sich bestimmte Sachen nicht mehr leisten.
Naja, also wir leben halt gerade von der Substanz, von unserer Infrastruktur und eben vom Staat ganz stark, der eben ganz stark die Einkommen ersetzt hat, auch über das Kurzarbeitergeld und das Arbeitslosengeld. Mhm.
Über das werden wir gleich noch sprechen, ja.
Und das wird sich erst später zeigen, dass wir ärmer geworden sind. Und diese Diskussion, wie arm wir eigentlich sind und so weiter, die spiegelt sich ja schon seit Jahren darin, dass wir sagen, unsere Infrastruktur ist eigentlich veraltet. Also wenn Sie sich angucken, in vielen Städten die Straßen und die Gebäude und die Schulen, die eigentlich einen enormen Investitionsbedarf haben, da leben wir eigentlich schon länger von der Substanz. Also wir werden das noch spüren, dass wir in der Corona-Krise ärmer geworden
sind. Aber das heißt, das, was wir jetzt machen, also wir ganz kollektiv als Staat, als Politik, nämlich ganz viel Geld in die Hand nehmen auf Pump, um zu sagen, da wollen wir jetzt schnell raus, kann eigentlich am Ende nur gut gehen, wenn es ein V ist, vielleicht ein U, ja, also bei der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn der Einbruch irgendwie übersichtlich kurz ist, aber wenn es das von Ihnen beschriebene L wäre, dann würde uns das alles im nächsten, im übernächsten Jahr richtig um die Ohren fliegen.
Na, dann könnten wir uns auch noch eine Weile weiter durch die Durststrecke retten, weil wir eins der entwickelsten Länder der Welt sind, weil wir tatsächlich eine relativ reiche Volkswirtschaft sind. Ehrlich gesagt würden wir uns dann einfach weiter verschulden. Meiner Meinung nach haben wir dafür dann auch noch ein bisschen weiter Spielraum. Wir müssen das allerdings immer mit Maß und Mitte machen. Nur wenn Sie das jetzt zum Beispiel mit der Situation in den USA vergleichen, die unglaublich viel höher verschuldet sind, da sind wir doch noch ein ganzes Stück von entfernt. Also wir könnten uns dann noch über 1, 2, 3 Jahre, glaube ich, hangeln.
Termin für die Spitzenleute der deutschen Regierung, heute 15 Uhr, Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Da geht es unter anderem um die Frage, wie weiter mit dem Kurzarbeitergeld, also dieser staatlichen Regelung, durch die in Krisenzeiten Massenentlastungen verhindert werden sollen. Birgit Marschall, Berliner Korrespondentin der Rheinischen Post, ist weiter an meiner Seite. Zentrale Idee ist ja jetzt heute, sich darauf zu einigen, die Kurzarbeit auch für bis zu 2 Jahre zu ermöglichen. Bisher liegt der Deckel bei 12 Monaten, also bei einem Jahr. Ist das sinnvoll?
Ich denke, aus konjunkturpolitischen Gründen ja. Wir haben ja gerade besprochen, wie stark die Wirtschaftsleistung eingebrochen ist. Und die Menschen brauchen eine Stabilität auch in den Einkommen, damit eben der private Konsum weiterläuft. Und das Kurzarbeitergeld hat da eine ganz große Rolle gespielt. Ja, jetzt schon in den ersten Monaten und muss es jetzt auch noch über die Zeit der Krise tun. Also aus konjunkturpolitischen Gründen sage ich ja.
Jetzt kommt das Aber.
Ich höre jetzt schon. Kommt ein kleines Aber, weil wenn wir einfach nur allen Unternehmen weiter Kurzarbeitergeld gewähren, dann verhindern wir, dann verzögern wir dann natürlich einen bestimmten Strukturwandel, der auch ansteht, der nämlich überlappt oder diese Corona-Krise überlappt so ein bisschen die Strukturkrise in manchen Industriebranchen, wie zum Beispiel der Autoindustrie. Und so kann es natürlich den Anschein erwecken, als sei alles tutti paletti in der Autoindustrie. Ist es aber nicht. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass nach den 24 Monaten dann es doch zu ganz großen Entlassungen kommt, weil in der Autoindustrie einfach nicht mehr so viel Personal benötigt wird. Mhm. Deswegen finde ich die Idee, die heute auch besprochen wird, Kurzarbeitergeld mit Weiterbildung zu kombinieren, unbedingt richtig. Dort, wo man eben was tun kann während der Kurzarbeit, um sich für die Zeit nach der Krise weiterzubilden, das sollte unbedingt passieren.
Ich bin bei Weiterbildung immer so ein bisschen skeptisch, weil ich vor allem so aus den 90er Jahren, als ja auch schon große Umstrukturierungen auch gerade nach der Wiedervereinigung anstanden, Weiterbildung so ein bisschen so das im Prinzip die Vorstufe zur Arbeitslosigkeit war, dass man es ein bisschen abfedert dahin und ganz häufig da auch Sachen passiert sind, die vielleicht gar nicht wirklich weiterführen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Stand da heute ein anderer, aber meinen Sie wirklich, Beispiel Automobilindustrie, dass man da aus den strukturellen Problemen rauskommt, wenn man einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nochmal so ein bisschen in die Weiterbildung schickt?
Ja, ich meine ja nicht nur ein bisschen in die Weiterbildung, sondern fit machen fürs digitale Zeitalter. Also Digitalisierung schreitet einfach wahnsinnig schnell voran und die Menschen, je mehr Qualifikationen sie da haben, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch weiter beschäftigt werden. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt Weiterbildung machen und in der Autoindustrie sind, alle dort weiter beschäftigt sein werden. Aber sie verbessern eben ihre Möglichkeiten am Arbeitsmarkt schon während der Kurzarbeit.
Frage ist, und diese Frage hat unter anderem Lars Feld aufgeworfen, der Chef der Wirtschaftsweisen, ob da jetzt überhaupt gerade Handlungsbedarf ist. Der hat jetzt auch in einem Interview gesagt, dass das eigentlich für ihn so ein Zeichen von Aktivismus ist und die Bundesregierung solle doch eigentlich erstmal warten, ob die Maßnahmen aus den Konjunkturpaketen wirklich nicht schon ausreichend wirken könnten und eben andere Dinge auch. Und wenn es dann notwendig ist, dass man nochmal verlängert, könnte man das immer noch tun. Können Sie dem folgen, dem Gedanken?
Dem kann ich folgen. Allerdings habe ich mich ja schon festgelegt und gesagt, ich halte die Verlängerung auch für sinnvoll, weil man ja den Unternehmen wiederum jetzt Planungssicherheit gibt und auch den Arbeitnehmern Planungssicherheit. Und das wird den Konsum stärken und es wird auch die Unternehmen in ihrem Erhalt etwas sichern, weil wir haben ja auch das Problem, dass eine Pleitewelle auf uns zurollt. Sicher hätten wir jetzt damit auch noch einen Moment warten können und gucken können im Herbst, ob man das dann verlängert. Da finde ich es aber jetzt nicht so gravierend, wenn die Koalition das jetzt schon festlegt. Um das noch zu sagen, ja. Weil das schön, weil wir haben ja nächstes Jahr im Herbst eine Bundestagswahl und die beiden Koalitionspartner sichern sich damit oder machen sich damit ein bisschen Frieden vor. Es wird also keinen sehr starken Anstieg der Arbeitslosigkeit vor der Wahl geben, sondern erst im März 2022.
Ja, genau. Ich frage das nämlich auch genau vor dem Hintergrund auch dieser Wahl und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das der erste Koalitionsausschuss ist, an dem ein Kanzlerkandidat teilnimmt mit Olaf Scholz, weil die SPD sich ja bekanntermaßen festgelegt hat. Sie beobachten ja für die Rheinische Post genau diesen Politikbetrieb, auch die Koalitionsausschüsse, die es ja in all den Jahren immer wieder gab. Meinen Sie, das ändert jetzt schon etwas an der Art und Weise, wie man da miteinander Politik macht?
Ja, also denke ich schon, denn der Kanzlerkandidat, das war ja übrigens auch derjenige, der als erster gesagt hat, wir müssen das Kurzarbeitergeld jetzt verlängern. Deswegen wird das jetzt auch mit ihm nach Hause gehen. Also er wird punkten. Das wird also das Scholz'sche, die Scholz'sche Verlängerung sein. Und da ist die Union, habe ich jedenfalls auch schon aus Unionskreisen gehört, jetzt ein bisschen alerter darauf zu achten, dass der nicht noch viele weitere Punkte macht, der Olaf Scholz. Und zum Beispiel bei anderen Sachen, die dort auch besprochen werden heute, Wahlrecht oder so, da wird die Union dann nicht so gerne nachgeben, weil Herr Scholz ja beim Kurzarbeitergeld schon seinen Punkt gemacht hat.
Frage ist dann bloß, wer kann sich dann vor die Presse stellen, vor die Hauptstadtpresse und das als seinen Sieg als möglicher Nachfolger von Angela Merkel reklamieren? Da hat natürlich die Union weiterhin genau das Problem. Bis in den Dezember. Heute erstmal Koalitionsausschuss. In etwa 2,5 Stunden geht es los. Sie haben es angesprochen, Wahlrecht ist auch ein großes Thema. Ich bin mal gespannt, wie viel und was dabei rauskommt. Sie werden das ja beobachten auch für Ihre Zeitung heute noch. Ne?
Ja, also das mit dem Kurzarbeitergeld ist ja quasi schon gebonkt. Also da hat ja Frau Merkel auch relativ schnell eingelenkt, gesagt, sie ist auch für die Verlängerung. Dann wird es natürlich noch weitere Verbesserungen oder auch Verlängerungen geben, Corona-bedingte, wie zum Beispiel die Vermögensprüfung bei Hartz IV, also dass nicht mehr so genau geschaut wird jetzt in diesem Zeitraum, ob jemand noch viel auf der hohen Kante hat, wenn er Hartz IV beantragt. Und dann wird es aber auch um Sachen gehen, die nichts mit Corona zu tun haben, wie zum Beispiel das Strafrecht bei Kindesmissbrauch oder sowas.
Lange Liste. Wir schauen weiter auf das, was heute auf der Agenda steht. Und dazu zählt ein Alarmruf, eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die sagt, Achtung, die Kitas, die Kindergärten in Deutschland sind nicht ausreichend ausgestattet, vor allem beim Personal.
Zum Stichtag März 2019 kamen demnach 8,8 Kindergartenkinder auf eine Fachkraft. Die Stiftung empfiehlt einen Personalschlüssel von maximal 7,5 Kindern pro Erzieherin oder Erzieher. Mehr als die Hälfte aller Kita-Gruppen ist in den Augen der Stiftung außerdem zu groß. Die Personalknappheit führt laut der Bertelsmann Stiftung dazu, dass Kitas zwar ihrem Betreuungsauftrag nachkommen können, für Bildung und Erziehung fehlten aber oftmals Zeit und Personal. Um qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher zu bekommen, brauche es einheitliche Ausbildungsstandards, so die Stiftung. Bund, Länder und Kommunen, Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaften müssten zudem gemeinsam attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schaffen und eine angemessene Bezahlung sicherstellen.
Soweit die Information zur Studie von Tim Belke. Birgit Marschall ist weiter mein Gast für die Rheinische Post im Hauptstadtbüro der Zeitung. Frau Marschall, muss man das mit Beunruhigung sehen, was man da hört? Oder würden Sie sagen, naja, gewisse Mängel und Ziel nicht ganz erreicht gibt es immer?
Nee, finde ich schon beunruhigend, denn frühkindliche Bildung ist das A und O. Also das sind die Menschen, die unseren Wohlstand künftig dafür sorgen sollen. Und wenn wir wissen ja, dass es, weil wir ein Einwanderungsland inzwischen sind, doch bei vielen Kindern erhebliche Sprachdefizite im Kindergartenalter sind. Und da ist die frühkindliche Bildung eben zentral, damit sie überhaupt schulfähig sind.
Ich meine, wir haben ja da etwas gesehen, was ein ganz enormer Kraftakt war von Seiten der Politik, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich, dass jedes Kind in diesem Land in einen Kindergarten, in eine Kita geht und idealerweise auch kostenfrei. Das haben die meisten Bundesländer so etabliert. Und jetzt frage ich mich und denke da auch an andere politische Bereiche. Nehmen wir die Bildung, die Pflege, ja, also wo wir eine große öffentliche Infrastruktur aufbauen. Und ich frage mich, ist das sozusagen immanent? Liegt das sozusagen in so großen, weitgehend kostenlosen Systemen schon drin, dass die Qualitätsprobleme haben?
Ja, wenn wir das mit Beiträgen wieder finanzieren würden, dann würde es einen Wettbewerb auch stärker geben und dann würden Kitas wahrscheinlich wieder stärker auch auf Qualität setzen. Das hat natürlich den Nachteil, wenn man jetzt wieder zu Gebühren zurückkehren würde, dass es unsozial wäre, weil einkommensärmere Familien dann eben vielleicht ihre Kinder auch gar nicht mehr in die Kita bringen würden. Und das wollen wir ja. Also der Hintergedanke bei diesen kostenlosen Kindergärten ist ja, dass auch bildungsferne Familien ihre Kinder dahin geben. Ja, aber es muss unbedingt mehr Geld ins System. Der Staat muss also auch hier mehr investieren, wie bei der Pflege. Und die Gehälter, so wie die Bertelsmann Stiftung sagt, müssen nach oben, damit der Beruf attraktiver wird und sich mehr junge Menschen auch da dann auch bereit sind, eine richtige Ausbildung zu machen. Das ist ja auch das Problem.
Frau Mascher, was Sie da sagen, das ist ja das, was alle Expertinnen und Experten immer wieder sagen, was wir seit Jahren auch in der Berichterstattung immer wieder verbreiten. Es müsste und es passiert nicht. Und dann ist ja schon die Frage, warum eigentlich? Also woran liegt es? Die öffentlichen Kassen sind ja nicht leer. Also daran kann es ja nicht liegen. Der Bund hat sogar seinen Bildungshaushalt in den letzten Jahren verdoppelt, unter anderem um den Kita-Ausbau voranzubringen. Und trotzdem kommen ganz viele Dinge nicht an.
Ja, ich sehe da die Länder in einer Schlüsselrolle. Und das ist ja, Bildung ist ja Ländersache. Und obwohl der Bund in den letzten Jahren immer wieder Programme aufgelegt hat und zusätzliche Milliarden den Ländern weitergegeben hat, haben sie das Problem offensichtlich nicht in den Griff bekommen. Und da sehe ich dann auch ein Expertiseproblem oder ein Problem von mangelndem Engagement. Also die Länder müssen einfach konsequenter an dieser Stelle arbeiten und es auch nicht den Städten nur in die Schuhe schieben. Wir erinnern uns daran, dass es mal einen Ministerpräsidenten in einer Fernsehsendung gab, der gesagt hat, also der Zustand der Schulen, das ist Sache der Kommunen. Aber er ist der Ministerpräsident. Der Ministerpräsident ist verantwortlich für seine Kommunen und muss sie entsprechend ausstatten.
Zu große Gruppen, zu wenig Personal, das ist auf jeden Fall die Analyse der Bertelsmann Stiftung mit Blick auf die Kitas in Deutschland. Es ist ein riesengroßer Erfolg, gerade in Corona-Zeiten, über den wir jetzt sprechen. Afrika ist frei von wildem Polio, also von der Kinderlähmung. Das ist zumindest die Ankündigung. Eine unabhängige Kommission heute voraussichtlich bekannt geben. Die Krankheit betrifft ja vor allem Kinder unter 5 Jahren und kann innerhalb von Stunden, daher eben auch der Name Kinderlähmung, zur Lähmung führen. Frederik Wirwig ist jetzt bei uns im Studio mit ein paar Hintergründen zum Thema. Und die erste Frage, die mir da kam, als ich das hörte, wie groß war denn das Problem überhaupt noch?
Also in Afrika war das Problem vor allen Dingen in Ländern wie Nigeria und Südsudan noch sehr groß. Dort konnte die WHO zuletzt verkünden, dass Polio ausgerottet wurde, also wildes Polio. Das Problem in Nigeria zum Beispiel war, dass es dort religiöse Widerstände der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram gab. Und die Lösung war dann dort, Überzeugungsarbeit zu leisten bei den Menschen, ganz einfach. Also in Zusammenarbeit mit der Kinderhilfsorganisation UNICEF hat man dort zum Beispiel Freiwillige rekrutiert in den Gemeinden, in den Siedlungen. Und die sind dann von Tür zu Tür gegangen, haben mit den Familien und Frauen gesprochen und sie so nach und nach überzeugt, die Kinder impfen zu lassen. Die haben die Kinder dann auch selber geimpft, das fein dokumentiert, säuberlich, haben etwas Geld dafür bekommen. Und so ist es, ja, konnte man die Kinder durchimpfen, wie man so schön sagt.
Ja, ich finde das interessant, was Sie da erzählen, gerade auch in diesen Pandemiezeiten, Birgit Marschall, es kann gelingen, ja, wobei es hier ja anders als bei Corona schon lange einen Impfstoff gibt und gleichzeitig sehen wir das da politisch motiviert, Impfgegner, also bei uns wäre das vielleicht noch nicht so, aber es ist ganz häufig eben gar nicht so sehr eine medizinische Frage, sondern eigentlich eine soziale und politische Frage, wie man Menschen erreicht.
Ja, das ist ganz sicher. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da auch kulturelle und religiöse Gründe eine Rolle spielen, warum man sich da mit Impfungen vielleicht zurückgehalten hat. Und was natürlich jetzt in Bezug auf Corona schwierig ist, ist die Wirkung von großen, sagen wir, Impfskeptikern wie Donald Trump zum Beispiel, der Tweets macht, wie gesunde Kinder werden mit Impfungen vollgepumpt und so. Und der sät halt Zweifel an der am Sinn von Impfungen und sowas ist natürlich fatal.
Stichwort Zweifel, also Boko Haram haben Sie genannt, eine Terrororganisation, die das versucht hat zu vereiteln. Gab es denn auch wirklich in der Tat irgendwie andere größere Barrieren?
In Nigeria ist mir das jetzt nicht bekannt, aber in Pakistan ist es zum Beispiel so. Also es gibt jetzt noch 2 Länder auf der Welt, wo Polio noch ziemlich grassiert ist, in Pakistan und Afghanistan. Und in Pakistan ist es ein Problem, dort verüben zum Beispiel die Taliban regelmäßig Angriffe auf Impfteams und ihre Sicherheitskräfte und behaupten, dass diese Impfung gegen die Kinderlähmung Teil einer westlichen Verschwörung ist, um die Kinder unfruchtbar zu machen und Geheimdienstinformationen zu sammeln. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der US-Geheimdienst den früheren Al-Qaida-Chef Osama bin Laden damals im Jahr 2011 mit Hilfe einer vorgetäuschten Impfkampagne aufgespürt hat. Und das wirkt bei den Menschen auch noch nach.
Ja, interessant, ne? Wie manchmal so kleine Sachen große Wirkung haben können.
Ja.
Afrika, aber das können wir für heute, ich hoffe, wir können es festhalten. Das ist ja erstmal eine Ankündigung dieser unabhängigen Kommission, die das im Auftrag oder sozusagen im Umfeld der Weltgesundheitsorganisation macht. Afrika wird als poliofrei erklärt heute noch im Laufe dieses Tages. Danke, Friedrich Wirwig, für die Infos. Wenn Außenminister auf Reisen gehen, dann hat das manchmal schon ein Tempo, das man sonst nur aus der Haarspray-Werbung kennt. 10 Uhr Athen, nachmittags dann Ankara. So sieht die Route von Heiko Maas, vom deutschen Außenminister, heute aus. Und mit ihm unterwegs ist unser Korrespondent Klaus Remme, jetzt zugeschaltet zu uns, zu Birgit Marschall und mir hier ins Funkhaus, derzeit noch aus der griechischen Hauptstadt. Klaus Remme, der Außenminister, versucht ja zu vermitteln in einem Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Gasvorkommen. Worum geht's da genau?
Es geht darum, dass, und dieser Streit ist nicht ganz neu, diese Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer bekannt sind und es wirklich eskaliert ist, weil die Türkei Probebohrungen vorgenommen hat in einem umstrittenen Gebiet, von dem Athen sagt, da dürft ihr nicht bohren, das gehört in unseren Bereich. Und daraus resultiert ein internationaler Streit, in dem es längst nicht mehr nur um Athen und um Ankara geht, sondern um Bündnisse. Da ist Ägypten im Spiel, da ist Israel im Spiel. Das strahlt in den Bürgerkrieg in Libyen hinein. Insofern alles Gründe für Heiko Maas, vor einem Treffen der informellen Außenminister in Berlin am Donnerstag und am Freitag hier Spielräume auszuloten.
Mhm. Griechenland, EU-Mitglied, die Türkei bekanntermaßen nicht. Spielt das eigentlich eine Rolle jetzt bei diesen Reisen, bei diesem Vermittlungsversuch? Also anders gefragt, kann Deutschland da so etwas wie ein ehrlicher Makler sein?
Naja, also Sie sprechen die Schwierigkeit an. Insbesondere auch, weil Frankreich sehr viel deutlicher Partei ergriffen hat und Kriegsschiffe entsandt hat ins Mittelmeer, fest an der Seite Griechenlands steht, in Opposition zur Türkei. Berlin versucht da einen etwas anderen Ansatz, versucht zu vermitteln, fordert direkte Gespräche zwischen diesen beiden. Aber kurz vor Abflug sagte der Außenminister und verwies auf das Treffen, das ich gerade ansprach, Ende der Woche, dass die Stimme Griechenlands dort besonderes Gewicht habe. Zitat, das ist jetzt auch nicht eine strikt objektive Position.
Bei Herr Remme, wer würden Sie denn sagen, hat in diesem Streit also erstmal rechtlich Recht, also auf Grundlage der Rechtslage, kann man das irgendwie sagen?
Nee, ich glaube, man kann das nicht sagen, aber es bietet natürlich einen Hebel zu sagen, die rechtliche Seite muss geklärt werden und dafür haben wir Gerichte. Wir haben den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg, wo man sich treffen könnte, um all diese Dinge auszuhandeln. Diplomatisch haben die Griechen schlicht die besseren Karten, weil sie frühzeitig Bündnisse geknüpft haben und sich vergewissert haben, dass sie Gasvorkommen gemeinsam mit Ägypten, mit Israel, mit Jordanien in einem Forum besprechen wollen. Da gibt es eine sehr viel breitere Phalanx, die eines gemeinsam hat, diese Foren. Die Türkei ist außen vor, sie fühlt sich isoliert, versucht diese Isolation aufzubrechen durch ein Bündnis mit der international anerkannten Regierung in Libyen. Aber das ruft natürlich Protest und Widerspruch bei allen anderen hervor. Die Sache ist ziemlich verfahren.
Ziemlich verfahren, verwickelt. Viele Player da auf dem Spielfeld oder auf dem Mittelmeer, um genau zu sein, geografisch. Hat denn Heiko Maas auf der Reise auch schon ihn gegenüber den Journalistinnen und Journalisten durchblicken lassen, was da so Verhandlungsmomente oder Verhandlungsmasse sein könnte, um da was voranzubringen?
Ich glaube, es ist ganz schwierig. Ich glaube, man darf jetzt von heute, egal ob hier in Ankara oder in Athen oder später am Nachmittag in Ankara, keine konkreten Ergebnisse erwarten. Aber ich glaube, man wird beiden Seiten deutlich machen, dass es Ansprüche gibt, die sich überlappen, die in irgendeiner Weise geklärt werden müssen und international zu einer wirklich gefährlichen Eskalation führen können. Beide Streitkräfte beider Länder sind längst in Alarmzustand. Die Athener fangen heute an mit Übungen genau über dem umstrittenen Gebiet. Beide Seiten sagen, sie werden auf keinen Fall nachgeben, empfinden das Verhalten der andere jeweils als Provokation. Und ich habe die französischen Kriegsschiffe erwähnt. Hier entsteht eine Dichte, eine militärische Dichte, die selbst wenn keine Partei Interesse hat hier an einem bewaffneten Konflikt, Unfälle verursachen kann. Und was danach an Dynamik passiert, ist möglicherweise dann nicht mehr zu vermitteln.
Es gibt ja die Tatsache ist ja, dass diese Insel Castellorizzo, die liegt ja nur 3 Kilometer von der türkischen Küste entfernt, während Griechenland von der Insel ja noch viel weiter weg ist. Kann da die Türkei aus dem Grund, dass sie eben eine größere geografische Nähe hat, da irgendeinen Anspruch daraus ableiten? Und kann es dann vielleicht sein, dass sie dann vom Erdgasvorkommen ein Stück abbekommt? Also was weiß ich, dass man ihr sagt, sie kriegt 10% oder so.
Man sollte meinen, dass das Ganze, da es hier um Bodenschätze geht, in einer Region mit vielen Anrainerstaaten, mit gesundem Menschenverstand doch möglich sein sollte zu regeln und man sich die Profite, auch die Förderung teilt. Aber so einfach ist es eben nicht. Die Bündnisse, die sind da. Griechenland ist Unterzeichner der UN-Seerechtskonvention, die Türkei nicht. Auch das sind grundsätzliche Unterschiede in den Herangehensweisen. Und die Türken, ja, wie Sie sagen, argumentieren mit dem Argument, das ist so nah an unserem Festland. Es ist unser Festlandsockel, auf dem wir hier Probebohrungen stattfinden lassen. Ich fürchte, das ist für uns maritime Rechtsleien, die wir alle sind, kaum möglich auseinanderzuhalten und müsste mit gutem Willen in Hamburg geklärt werden.
Klaus Remme, vielen Dank für diese Information und weiter gute Reise dann mit dem Außenminister. An meiner Seite in den 30-Minuten-Podcast war Birgit Marschall von der Rheinischen Post hier aus dem Hauptstadtbüro. Wie geht Ihr Tag weiter?
Mit Arbeit. Also ich werde jetzt in die Redaktion gleich zurückfahren und dann mich um die Themen kümmern, über die wir zum Teil gesprochen haben, nämlich den Koalitionsausschuss und das Kurzarbeitergeld und um das Bruttoinlandsprodukt, das so stark eingebrochen ist und so weiter.
Dann viel Vergnügen damit. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Dankeschön.